Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 26. Herr Xiao Yongqiu, heute bei uns zu Gast. Er ist Managing Partner von JP Contagi. Xiao ist in Deutschland geboren und gleichzeitig in chinesischem Familienumfeld aufgewachsen. Er kennt sich mit beiden Kulturen aus und ist somit ein sehr geschätzter Berater, wenn es um Besetzung Top-Management-Positionen für den chinesischen Markt angeht. Seit 2004 ist Xiao in China beruflich tätig. Seit 2013 hat er seine eigene Personalberatung JP Contagi Asia mit einem Partner aufgebaut. Er beobachtet den aktuellen Trend, dass immer mehr chinesische Kandidaten die Top-Positionen der deutschen Unternehmen in China besetzen. Er erklärt uns, welche Chancen die deutschen mittelständischen Unternehmen in dem aktuellen Personalmarkt erwarten können. Hallo Xiao, danke, dass du Zeit hast.
Ja, danke Xiaolong, danke für die Vorstellung, danke, dass ich dabei bin, nicht nur diesmal beim kulinarischen Hotpot, sondern beim audischen Hotpot. Freut mich.
Ja, genau, das war die Idee. Du als China-Kenner hattest sofort mein Wortspiel erkannt. Und ich habe gehört, du hattest einen erfolgreichen Arbeitstag.
Ja, kann man so sagen. Das heißt, ich bin gut gelaunt und freue mich dann auch, diese gute Laune vielleicht da auf euch zu übertragen.
Ja, darf ich mal fragen, was freut dich mehr? Ist es ein neuer Auftrag oder ist ein Projekt erfolgreich abzuschließen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin zum einen Unternehmer, da freut mich natürlich jeder neuer Auftrag. Andererseits bin ich natürlich vom Herzen auch Dienstleister. Das heißt, da freue ich mich dann auch ganz besonders, wenn wir einen Auftrag erfolgreich abschließen und unser Kunde zufrieden ist. Das heißt, ich bin da mal nicht hin und her gerissen. Ich freue mich über beide.
Ja, das hast du gut gesagt. Wir sind schon gleich am Thema. Aber ich würde gerne für die Zuhörer noch etwas Information beschaffen, sozusagen in meinem Interview über dich, über deine Person. Wie genau ist eigentlich dein Kulturhintergrund?
Ja, also ich weiß genau, für dich bin ich ja nicht hundertprozentig chinesisch. Ich bezeichne mich einfach mal als, ich würde mich als Hybriden sehen, also sprich jemand, der die chinesische DNA hat und die gemischt ist mit deutschen Tugenden, dadurch, dass ich in Deutschland geboren bin und dort aufgewachsen bin. Ich bin in einer traditionell chinesischen Großfamilie aufgewachsen. Vielleicht stört das den einen oder beziehungsweise fragt sich der eine, wieso Großfamilie? Ich bin in der Tat doch in den 70er Jahren geboren. Das heißt, damals waren wir noch ein paar Jahre entfernt von der Ein-Kind-Politik und bin in der Reihenfolge an Nummer 6 geboren worden, habe also fünf Geschwister, die älter sind als ich. Wir sind in drei Generationen unter einem Haus, haben wir unter einem Haus gelebt. Entsprechend unterschiedliches Alter, unterschiedlicher Bildungsstand, unterschiedliche Sprache, weil meine ältesten Geschwister sind in China geboren, kamen nach Deutschland, als sie schon 16, 17 waren, sprich, die sprachen kein Deutsch. Wir haben also intern in der Familie unseren Dialekt gesprochen und mein Umfeld war natürlich sehr, sehr stark deutsch geprägt. Das heißt, letztendlich hat mich das auch öfters in eine Situation gebracht, wo ich förmlich zwischen zwei Stühlen saß und mich entsprechend dann auch relativ unsicher war teilweise, wie ich mich in solchen Situationen bewegen musste, was mir letztendlich jetzt in meinem jetzigen Beruf sehr, sehr geholfen hat. Jetzt im Nachhinein merke ich das natürlich.
Du bist ja in Deutschland geboren und hast die Ausbildung in Deutschland gehabt. Was ist eigentlich dein Grund, wieder zurückzukehren, darf ich mal sagen, zurückzukehren nach China? Das war 2003, 2004, ne?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, zumal ich als Kind offen gesagt nicht ganz so interessiert war an China. Ich hatte China zu Hause, ich habe China gelebt, beziehungsweise die beiden Kulturen zu Hause erlebt. Das war in der Tat auch bedingt durch einen Joboffer, den ich bekommen habe, oder zwei. Eine war für Hongkong, das andere war für Shanghai. In Shanghai war es damals ein niederländischer Personalberater, der mich nach Shanghai lotsen wollte. Und ich habe aber dann im Endeffekt das Jobangebot in Hongkong angenommen, wo ich für eine amerikanische Firma im Operations letztendlich war mein Job, die Operations effizienter zu gestalten, mich entschieden habe, ein Headhunter, wie in dem Fall dieser niederländische Personalberater, ist halt immer, ist in der Regel hartnäckig. Das heißt, er hat auch nicht locker gelassen, hat mich in diesen 2 Jahren, in denen ich in Hongkong war, öfters besucht und auch mir immer das Angebot ausgebreitet, dass wenn ich keine Lust mehr habe auf Hongkong oder auf diesen Job in Hongkong, dass er mich dann auch in Shanghai jederzeit willkommen heißt. Und in der Tat, nach 2 Jahren, wo ich gemerkt habe, das war an sich wenig Leben in Hongkong, sondern fast nur Arbeit, habe ich mich entschieden, dann nach Shanghai zu gehen. Und ja, dort fing dann 2006 meine Karriere als Personalberater an. Habe von der Pike auf gelernt, wurde ins kalte Wasser geworfen, musste mich freischwimmen. Ich musste also wirklich alles selber machen, natürlich mit der Unterstützung meines erfahrenen Chefs. Ich musste die sogenannten Cold Calls machen, also sprich für die Identifizierung von Kandidaten, die Kandidatenansprache. Aber als Consultant muss man auch Geschäft entwickeln. Das heißt, auch hier musste ich meine Mandanten finden und akquirieren. Und letztendlich hat mir das jetzt nachhinein doch sehr, sehr geholfen, alles, wie gesagt, von der Pike aufzulernen. Das merken halt insbesondere meine Kollegen und meine Research-Kollegen, die wissen ganz genau, dass sie mich nicht reinlegen können mit irgendwelchen Ausreden. Also ich weiß schon, wie der Research läuft. Bin dann 2 Jahre später gewechselt zu einer deutschen lokalen Wirtschaftsberatungsgruppe, die unter ihrem Dach auch eine Personalberatungsfirma hatte. Die habe ich 6 Jahre lang geleitet. Und aufgebaut letztendlich, als Geschäftsführer dann auch zuletzt. Ja, und 2013 kommt man dann an einen Punkt, wo man sich fragt, wie kann es weitergehen? Und in dem Fall, was häufiger vorkommt, habe ich mich entschieden, mich mit meinem langjährigen Arbeitskollegen Martin Tian selbstständig zu machen. Und das war damals keine einfache Entscheidung, aber eine Entscheidung, die wir mit großer Entschlossenheit angegangen sind. Warum keine einfache Entscheidung? Weil zu der damaligen Zeit ich bin ja deutscher Staatsbürger, konnte man als Ausländer keine Personalberatung letztendlich gründen. Beziehungsweise wir hätten niemals die Lizenz bekommen. Deswegen mussten wir eine lokale Firma mit der entsprechenden Lizenz kaufen. Das war jetzt eine genannte kleine M&A-Transaktion, die wir dann 2013 verwirklicht haben. Seitdem sind wir in der Selbstständigkeit und seit 2018 jetzt auch noch mit dem Office in Deutschland, wo wir dann letztendlich und die Dienstleistung, die wir hier in China anbieten, in Deutschland spiegeln.
Xiao, was ich auch gerne von dir wissen möchte, ist, als Gründer, Unternehmer und gleichzeitig auch ein erfahrener Headhunter, was ist eigentlich deine konkrete Rolle?
Ja, Shalom, du hast es richtig gesagt. Ich bin auf der einen Seite Managing Partner natürlich und Projektleiter. Das heißt, meine Aufgaben bestehen als Projektleiter in erster Linie darin, dass ich operativ natürlich verantwortlich bin für die erfolgreiche Abwicklung der Suchprojekte. Das heißt, ich bin auch hier die Kontaktperson für meine Mandanten im Rahmen der kompletten Suche. Als Managing Partner leite ich die Niederlassung in China, die jetzt auch die Region Asien mit einbezieht und bin natürlich verantwortlich auch für die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Hier geht es um die Festigung unserer Position als führende Beratung in China und in Zukunft hoffentlich auch in Asien. Und da geht es halt immer zu überlegen, welchen weiteren Mehrwert können wir unseren Mandanten anbieten.
Ohne Frage, das ist ein erstaunlicher Werdegang und man merkt so richtig, dass du für deinen Job oder für deinen Beruf auch wirklich lebst und du hast ja diese Leidenschaft dahinter, das merkt man so richtig, nicht nur als Unternehmer, auch als Dienstleister, so wie du selber sagst, das spüre ich davon, wie du das mir erzählst. Und im Nachhinein denkt man, dass es immer so eine natürliche Entwicklung ist. Aber es ist eigentlich nicht so, meistens zumindest. Wenn man gerade startet, ist die Zukunft eher ungewiss. Wenn man jetzt den Blick ein bisschen auf deine 15 oder mehr als 15 Jahre wirft, von Hongkong und dann Shanghai, vom Headhunter in Anstellung und dann Karriere gemacht als Manager und Geschäftsführer und dann die Selbstständigkeit, eigenes Unternehmen zu gründen. Wie konkret hattest du in 2003, 2004 vorgestellt, als du quasi frisch in China wieder oder in China ankamst? Welche Vorstellung hattest du damals in diesem Jahr oder in diesem Zeitpunkt?
Also definitiv nicht, dass ich mich selbstständig mache. Die Idee war noch doch weit, weit fern. Für mich war es wichtig, damals auch beruflich in Asien Fuß zu fassen und auf mich, alles auf mich zukommen zu lassen. Ich bin vom Typ her einer, der gerne neue Herausforderungen annimmt, sich auch auf Abenteuer einlässt. In dem Fall, das war ja letztendlich auch ausschlaggebend für meine Entscheidung, nach Shanghai zu kommen, um frisch als Personalberater zu arbeiten. Also dahingehend war es noch nicht absehbar, 2002, 2003, als sich selbstständig zu machen und als Headhunter sowieso nicht. Dahingehend hat sich das einfach so entwickelt. Und du sagtest ja auch ganz richtig, für den Job braucht man diese Leidenschaft, weil klar, gibt es Höhen und Tiefen. Ich kann dir von einem Tiefpunkt erzählen, als wir damals in der Tat nach einer lokalen Firma Ausschau gehalten haben, die wir akquirieren wollten, um als an die entsprechende Lizenz zu kommen. Da haben wir natürlich auch zwei, drei Mal fast uns für die falsche Firma entschieden. Und da hat man schon einige schlaflose Nächte gehabt. Aber toi, 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 alles gut gegangen und ich blicke immer positiv nach vorne.
Mich interessiert sehr, als sozusagen Deutsch-Chinese oder chinesischer Deutscher, wie auch immer, wie man das dich bezeichnet, wenn du den zwei Standort vergleichst. Du hast ja in Hongkong gelebt und dann später Shanghai. Was sind so die zwei Städte für dich? Vielleicht auch gerne auch nochmal eine deutsche Stadt, wieder deine Heimatstadt, Düsseldorf war das, ne? Also mal
Ja.
vergleichen würde, wie siehst du die Städte so?
Ja gut, letztendlich kann man Shanghai und Düsseldorf nicht wirklich vergleichen. Das sind andere Dimensionen, von denen wir sprechen. Vielleicht Unterschied, oder ich weiß nicht, ob deine Frage sich darauf bezieht, wo ich die Unterschiede sehe, jetzt in Deutschland zu leben, zu arbeiten oder jetzt hier in China, beziehungsweise wie ich mich in diesen Umfeldern bewege. Ich habe mich anfangs als Hybriden bezeichnet, sprich diese chinesische DNA, also sprich sehr, sehr pragmatisch auf Situationen einzugehen, auch ein Stück weit große, hohe Flexibilität zu haben, andererseits natürlich auch die deutschen Tugenden zu verkörpern, sprich eine gewisse Zuverlässigkeit halte ich für sehr, sehr wichtig, Diszipliniertheit und natürlich ein gewisses Qualitätsbewusstsein. Also das kann ich in der Tat in meiner Rolle, in meinem, so wie ich aufgewachsen bin, den ich ganz, ganz gut vermischen. Ich sehe mich in manchen Situationen auch als Chamäleon, je nachdem, in welcher Situation ich mich befinde, wechsle ich einfach die Farbe.
Total tolle Fähigkeit und ich denke, das hat am Ende auch deinen Beruf beflügelt oder was du geschafft hast, hatte auch einiges zurückzuführen, dass du in den beiden Kulturhintergrund dich auskennst. Ich weiß, das ist sehr schwer. Wenn ich jetzt fragen würde, welche Etappe findest du am erfolgreichsten, weil das ist an sich ein toller Werdegang. Dennoch stelle ich mal die Frage, auf welche Stationen bist du eigentlich sehr, sehr stolz drauf, das, was du in den letzten 15, 16 Jahren geschafft hast?
Ich betrachte das, wie gesagt, immer noch als ein Work in Progress. Auf der anderen Seite, da mache ich wieder diese Unterscheidung. Als Unternehmer bin ich natürlich froh, wenn ich zurückblicke und auf die stetige positive Entwicklung unseres Unternehmens, jetzt auch uns etabliert zu haben als eine führende Personalberatung für unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist in dem Fall deutsche Unternehmen oder Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die wir hier in China unterstützen. In Europa unterstützen wir im gleichen Maße chinesische Unternehmen bei ihren Investitionen in Europa. Also da bin ich wirklich stolz, wie wir uns weiterentwickelt haben. Als Dienstleister bin ich letztendlich sehr, sehr stolz auf das Verhältnis, das wir mit unseren Kunden, für unseren Mandanten entwickeln. Das kann man charakterisieren. Vertrauliches Verhältnis oder beziehungsweise das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen und uns auch uns als gleichwertigen Partner schätzen. Das erfüllt mich in der Tat mit sehr, sehr viel Stolz. Aber noch einmal, wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Es gibt definitiv noch einiges zu tun und da bin ich auch mit voller Leidenschaft dabei.
Ich definitiv, ich stimme zu. Und die Erfolge an sich ist vielleicht nicht erst in der ersten Linie wichtig, sondern erst den Wert, was man schafft für den Kunden. Und du bist mein erster Interviewpartner, der in der Personalberatung tätig bist. Und darf ich mal fragen, wenn du als Partner oder Eigentümer von einer Personalberatung agierst und welchen Wertbeitrag leistest du wirklich für den deutschen Mandanten, der dich beauftragt, um eine Top-Position zu besetzen?
Ich denke, dass unsere Mission darin besteht, unsere Mandanten dabei zu unterstützen, ihre Schlüsselpositionen effizient und mit nachhaltigem Erfolg zu besetzen. Anders dargestellt, es ist unzweifelhaft, dass eine Fehlbesetzung immensen Schaden anrichten kann. Am deutlichsten könnte man das am finanziellen Schaden festmachen, durch entgangenen Gewinn, entgangenen Umsatz, weniger Gewinn. Allerdings sind auch die negativen Effekte auf die Arbeitsmoral der Mitarbeiter beispielsweise oder die zurückgehende Kundenzufriedenheit nicht zu vernachlässigen. Und ich denke, deswegen ist unsere Rolle natürlich auch, besteht darin, unsere Mandanten vor diesem Schaden zu bewahren. Ich denke, eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Besetzung sind die Kenntnisse der lokalen Rahmenbedingungen. Dazu gehört die Kultur, es gehört die Faktoren, die den Arbeitsmarkt beeinflussen. Das ist wichtig, um eine gründliche Vorbereitung und auch eine bedachte Auswahl der Bewerber durchzuführen. Wir nehmen hier dabei natürlich eine gewisse Sparringspartnerrolle ein, bei der wir unsere Erfahrung aus Hunderten von Projekten nutzen für unsere Mandanten. Ich erlebe häufig, dass die Erwartungshaltung unserer Mandanten an die in Deutschland gewohnten Standards angelehnt sind, geknüpft sind und dem chinesischen / asiatischen Markt an die angepasst werden müssten. Ich nehme mir einfach mal als Beispiel vielleicht die Frage, wie wichtig sind denn wirklich Deutschkenntnisse oder bleiben wir bei Englischkenntnissen? Hatte ich mal ein Projekt gehabt, wo wir einen Vertriebler gesucht haben, einen lokalen Vertriebler, seine primäre Aufgabe bestand darin, lokale Kunden zu gewinnen, lokale Kunden zu betreuen. Das heißt, die englische Sprache spielte in dem Zusammenhang eigentlich keine wesentliche Rolle. Nichtsdestotrotz wurde der Kandidat abgelehnt, man wollte unbedingt auch mit ihm in Deutschland, die Kollegen in Deutschland wollten unbedingt mit ihnen auch mal ab und zu reden. Ja, da stellt man sich natürlich die Frage, was ist wichtiger, verkaufen zu können oder dann doch in einer Fremdsprache zu kommunizieren. Also da müssen wir in der Tat zusehen, dass wir die Anforderungen richtig priorisieren. Noch ein zweiter Punkt vielleicht, der ähnlich herausfordernd ist, wenn es darum geht, eine objektive Einschätzung von den Kandidaten, das sind meistens natürlich chinesische Kandidaten, eine objektive Einschätzung zu gewinnen. Und da sind wir häufig damit konfrontiert, dass unser Mandant draufschaut und sagt und beklagt eine scheinbar fehlende Loyalität zu einem Arbeitgeber. Er beklagt sich, dass die Körpersprache nicht den Vorstellungen entsprach, beispielsweise wenn man wenig Emotionen zeigt, dass man sagt, er ist relativ charakterschwach oder ein sehr schlaffer Händedruck, wird natürlich häufig im westlichen Kulturkreis so gedeutet, dass man hier eine gewisse Schwäche zeigt. Das ist unsere Aufgabe, dass wir unsere Mandanten unterstützen mit unseren Kenntnissen, diese Körpersprache, die Aussagen objektiv zu interpretieren. Ne? Und dafür nehmen wir uns dann auch die Zeit, die möglicherweise unser Mandant nicht nehmen kann. Ich gebe einfach mal eine Zahl. Wir interviewen Kandidaten in der Regel, oder das Interview dauert in der Regel zwischen 1,5 und 2 Stunden.
Verstehe, also die richtige Kandidatin auszusuchen ist ein riesen Mehrwert. Wie ticken eigentlich deine Kunden im Sinne von Geschwindigkeit? Wie schnell muss ein Projekt realisiert werden? Gerade in so einem dynamischen Markt wie China, ist das da auch ein absolutes Kriterium, dass man wirklich schnell eine Position besetzen muss?
Ja, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an. Wir haben da alles. Wir haben Mandanten, für die ist es sehr, sehr dringend. Da hatten wir in der Tat mal ein Projekt, wo es darum ging, ganz schnell einen Finanzleiter zu ersetzen. Das war wahrscheinlich auch ganz kurz vor dem Jahr, im Jahr, wo man dann, oh, Entschuldigung, also einen Finanzdirektor zu ersetzen, der gekündigt hatte. Und die Firma musste ihren Jahresabschluss sozusagen auch herrichten und an Deutschland senden, an die Firmenzentrale schicken. Da waren wir innerhalb von 2,5 Wochen waren wir da durch, von der Identifizierung eines Kandidaten bis hin, dass er anfangen konnte. Das war in der Tat das ein Rekord bei uns, was die Geschwindigkeit anbetrifft. Es gibt aber auch Fälle, wo ich pushen muss. Da sind mehrere Parteien in der Regel immer involviert im Auswahlverfahren, die sich dann nicht zeitlich abstimmen können, wie man weiter, wann und wie man weiterverfahren möchte. Da muss ich natürlich auch pushen. Du sagst es korrekterweise. Es ist ein sehr, sehr dynamischer Markt. Das heißt, qualifizierte Kandidaten sind nicht lange verfügbar auf diesem Markt. Und dementsprechend muss ich auch entsprechend pushen, zumal wir natürlich auch die Situation des Kandidaten verstehen müssen, dass je länger ein Feedback oder je länger er auf ein Feedback warten muss, er natürlich auch denkt, dass man Zweifel an ihn hat und er möglicherweise dann auch seine Bewerbung zurückzieht. Also dahingehend müssen wir die Kontrolle über den zeitlichen Ablauf natürlich auch kontrollieren, beziehungsweise bestimmen und natürlich entsprechend agieren.
Wie sind eigentlich die Positionen, die ihr bekommt als Suchaufgabe? Sind das eher Management gelagert oder sind das eher, sagen wir, Manager-Level oder Experten-Level gelagert? Wie sind eigentlich die Arbeitsschwerpunkte von euch?
Ja, also wir grenzen das so ab, dass wir natürlich in erster Linie im Executive-Bereich suchen, beziehungsweise Executive-Positionen besetzen. Ich würde das runterbrechen auf zweite Management-Ebene, mittleres Management-Level. Aber wir haben auch in der Vergangenheit Experten gesucht, die von der Hierarchieebene nicht so hoch angesiedelt sind, die aber dieses eine besondere Expertenwissen verfügten, zum Beispiel Werkzeugbauer, die man in China wenig findet oder nicht in der, in Anführungsstriche, Qualität, die von deutschen Firmen erwartet wird. Dahingehend haben wir auch in diesem Bereich schon gesucht. Aber in der Regel sind es ich nenne das mal Schlüsselpositionen im Executive-Bereich als auch im Expertenlevel.
Du bist in der Dienstleistungsbereich tätig. Ich bin auch in der Dienstleistungsbereich lange tätig gewesen. Wir versuchen ja, wie du weißt, immer für jedes Projekt die gleiche Professionalität, die Arbeit zu leisten. Und wir erleben, also du erlebst sicherlich noch mehr, viele interessante Unternehmen. Aber am Ende bleiben doch ein, zwei oder drei sehr, sehr interessante Erlebnisse oder Projekte doch bei einem selber hängen. Entweder sind manche total, ich sage mal, von der Erlebnisse sehr seltsam, was man da erlebt hat, oder total sehr große Volumen, was man da an Umsatz hat, oder das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Welche Projekte hast du jetzt im Kopf, wenn ich frage, was sind die tollen Projekte von dir oder die Projekte, die bei dir in der Erinnerung so stark hängen bleiben?
Ja, also unser Beruf, das ist fast wie eine Achterbahnfahrt. Da gehen die Emotionen wirklich in der Tat mal sehr, sehr
Das
hoch,
ist so, ja.
mal runter. Ja, ich habe natürlich zum einen vielleicht einfach als Beispiel, was sich zuerst als gefühlte Niederlage angefühlt hat, aber letztendlich sich als Erfolg herausgestellt. Das war in der Tat ein Projekt, wo wir auch wieder für ein deutsches Unternehmen einen Einkaufsleiter gesucht haben. In dem Fall waren involviert im Auswahlverfahren der lokale Geschäftsführer, ein Deutscher. Wir hatten den globalen Einkaufsleiter in Deutschland und wir hatten dann auch noch involviert den Bereichsleiter, also BU-Leiter in Deutschland. Das heißt, alle drei Herren hatten sehr hohe Anforderungen, sehr hohe Erwartungshaltung. Wir hatten in der Tat ich glaube, vier Kandidaten vorgestellt, die alle gut waren, aber nicht gut genug. Das heißt, mindestens einer hat immer die Hand gehoben, haben gesagt, okay, der war in Ordnung, aber wir würden gerne noch einen besseren haben. Und da hatte ich in der Tat einen Kandidaten vorgestellt, wo alle drei Daumen hochgegangen sind und ich natürlich auf Wolke 7 geschwebt bin. Dann als Personalberater hat man die Ohren überall. In dem Fall habe ich ein Gerücht oder sagen wir mal, hat mir jemand eine Nachricht ins Ohr gesteckt, dass die Person nicht mehr bei der Firma arbeitet, bei der angegeben hat, noch zu arbeiten. Hielt ich natürlich erstmal für ein Gerücht, musste mal dem Ganzen nachgehen. Das heißt, ich habe den Kandidaten auch angesprochen, telefoniert. Er hat sehr impulsiv reagiert, von wegen nach dem Motto, ja, wer sagt das? Das ist ja Verleumdung, das geht hier gar nicht. Und er war sehr aufgeregt. Und ich habe ihm gesagt, ich habe ihn erstmal beruhigt, ich habe gesagt, hör mal, reg dich nicht so auf, sag mir einfach, ob du noch dort arbeitest oder nicht. Und das reicht mir. Und er hat gesagt, natürlich arbeite ich noch dort. Gut, damals war ich auch nicht ganz unerfahren. Das heißt, aus der Reaktion kann man gewisse Schlüsse ziehen. Und ich habe dann meinen Mandanten informiert, habe gesagt, hör mal, das war die Reaktion, als ich ihn konfrontiert habe. Mein Vorschlag ist, dass ich beim Arbeitgeber mal anrufe. Habe ich am nächsten Tag gemacht und letztendlich festgestellt, in der Tat, er hatte vor einem halben Jahr gekündigt. Für mich sind natürlich auf der einen Seite bin ich natürlich ganz schnell von der Wolke 7 abgestürzt. Und letztendlich, lange Story, gesprochen. Habe ich meinen Mandanten natürlich die Empfehlung ausgesprochen, dass ich den Kandidaten damit konfrontiere mit der neuen Sachlage und einfach mal seine Reaktion abwarte, um dann eine Empfehlung auszusprechen, wie man mit den Kandidaten weiterverfährt. Das war natürlich in dieser Situation noch einmal vorstellen. Das war ein Kandidat, der bei allen drei Führungskräften sozusagen durchgewunken worden ist. Ich war auf Wolke 7 und dann so eine Situation geraten zu haben. Das war sehr, sehr frustrierend. Aber jetzt kommt noch der Höhepunkt oder der Tiefpunkt. Als ich den Kandidaten damit konfrontiert habe, wurde er sehr, sehr ausfällig. Er wurde sehr ausfällig im Sinne von, was ich mir erlaube, bei seiner Firma anzurufen. Das ging so weit, dass ich den Hörer auflegen musste und noch böse E-Mails von ihm bekommen habe. Letztendlich war das eine gefühlte Niederlage, die ich ja angesprochen habe. Aber warum ist es denn letztendlich dann doch zu einem Erfolg, zu einer Erfolgsstory geworden, weil letztendlich erstens einmal mein Mandant vollstes Verständnis dafür hatte, die mir sogar eher dankbar waren, dass sie dann doch nicht so jemanden eingestellt haben. Und letztendlich haben wir die Position dann doch erfolgreich besetzt. Das ist eine Geschichte, die mir immer die ich immer mit meinen Kollegen auch teile. Du kannst von heute auf morgen von Regen in die Traufe, kann Sonnenschein herrschen, morgen kann Regen Wetter aufziehen. Also dahingehend müssen wir immer, immer vorsichtig sein und immer auf alles vorbereitet sein.
Ich darf vielleicht noch mal eine Zusammenfassung geben. Ich denke, für mich ist total wertvoll, was du mir erzählt hast, ist auch ein wesentlicher Erkenntnis für Dienstleister, die am chinesischen Markt tätig sind. Behandle bitte deine deutschen Unternehmen oder deutsche Kunden so ehrlich, wie du kannst, weil das ist wirklich wichtig und nicht um Gewinnung von einem Projekt, sondern wirklich genauso wie du Xiao erzählt hast, finde ich, ist eine tolle Reaktion von dir. Also ich denke, da kann jeder Dienstleister, der jetzt vielleicht deinen Podcast hört, auch für sich mitnehmen.
Ich muss vielleicht noch ergänzen. Ich war natürlich in dem Moment sehr, sehr frustriert, habe das dann auch mit anderen Leuten geteilt und da hat mir in der Tat dann eine Kollegin oder ein Wett vom Wettbewerb erzählt, als ich ihr die Geschichte erzählt habe, meinte sie, oh, du warst aber dumm. Er hat gefragt, warum denkst du, da war ich dumm? Wie wärst du denn vorgegangen? Da meinte sie hätte letztendlich den Mandanten nicht informiert und stattdessen dem Kandidaten gesagt, bitte nicht nochmal machen, wir wissen genau, was du gemacht hast. Aber letztendlich hätten die den Abschluss gesucht und den Mandanten nicht informiert. Und da scheint wieder vielleicht meine deutsche Seite kommt dann vielleicht zum Vorschein, dass ich in der Tat denke, dass früher oder später wird es rauskommen. Es ist nicht meine Art
Ja,
letztendlich, ne?
es ist sehr löblich.
Ja, wie gesagt, das zweite Beispiel war jetzt keine Niederlage, sondern in der Tat eine Erfolgsstory. In dem Fall war unser Mandant ein bekannter, ja, Sportverein, der letztendlich hier in China auch eine Repräsentanz hatte, beziehungsweise ein Office, und der sehr, sehr widerwillig war bezüglich Beauftragung einer externen Beratung bei der Personalsuche, weil man doch eher gewohnt war, dass man offene Türen einläuft, gerade auch bei Kandidaten, wenn man eine Vakanz veröffentlicht. In dem Fall habe ich lange gebohrt, nochmal Stichwort Hartnäckigkeit, den ein Berater mitführen mit, den ein Berater haben muss. Und habe dann die Chance bekommen, dass man gesagt hat, okay, wenn du jemanden hast, stellen mir bitte vor. Und in dem Fall war ich mir ziemlich sicher, dass ich einen richtigen Kandidaten habe. Und gegen all die Widerstände, ich wurde dann später auch ins Büro nochmal gebeten, um die Konditionen zu besprechen. Letztendlich haben wir dann in der Tat nicht nur eine Position besetzt, sondern zwei. Und der Höhepunkt war letztendlich, dass man dann zu mir persönlich ins Büro gekommen ist an einem Abend, für mich auf die Schulter geschlagen hat und gesagt hat, das hätten wir nicht erwartet, zumal ich ja in dem Bereich noch keine Erfahrung habe. Sprich, wenn wir von Sportbranche reden, war das in der Tat das erste Projekt, das ich in diesem Bereich durchgeführt habe. Aber letztendlich war halt wichtig, dass wir unabhängig von ob das das erste Projekt ist oder das fünfte Projekt, letztendlich wie immer unsere Hausaufgaben machen müssen. Und das hat sich in der Tat sehr gewinnbringend auch für uns als auch für unseren Mandanten erwiesen.
Das finde ich auch toll. Und vielleicht denken wir beide an denselben Sportclub. Und was ich aber gerne sagen möchte, ist, darin sehe ich auch eine Erfahrung oder eine Empfehlung für deutsche Dienstleistungsfirmen, wenn sie in China tätig sind oder generell an deutschen KMUs. In China, auf dem chinesischen Markt, gibt es durchaus Chancen, wo ihr auch wirklich in der Industrie tätig sein könntet und auch die Chance bekommt, ein Business zu machen in dem Bereich, wo ihr vielleicht nicht unterwegs seid, weil doch das Vertrauen zwischen deutschen Kunden und deutschen Dienstleister doch sehr groß ist, dass ihr vielleicht zu einem anderen Business auch gelingen könnt.
Das kann ich absolut unterschreiben. Letztendlich sage ich immer, ich muss kein Doktor sein, um einen guten Doktor ausfindig zu machen. Letztendlich muss ich wissen, was einen guten Doktor auszeichnet.
Das ist richtig. Und du bist ja schon seit 15 Jahren in China, in dem Personalmarkt, quasi ein Experte in diesem Thema. Der Markt ändert sich ja auch. Ich habe vorhin schon gesagt, sehr dynamisch, wissen wir alle. Aber wie konkret ändert sich sozusagen der Personalmarkt? Welche Trends hast du so ein bisschen für dich wahrgenommen und beobachtet?
Gut, wenn man noch nicht so weit, gar nicht mal so weit zurückblickt, also wenn wir das letzte Jahr vor Augen halten mit der Pandemie, mit Covid-19, ist China natürlich, war weltweit die einzige bedeutende Wirtschaftsmacht, die trotz Pandemie letztendlich auch ein entsprechendes Wirtschaftswachstum erzielt hat. Ich glaube 2,3%. Dennoch hat sich auch in der Pandemie, hat sich die Pandemie auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf den Rekrutierungsmarkt bzw. Rekrutierungsstrategie in China ausgewirkt. Das ist zum einen natürlich der Trend der Lokalisierung. Lokalisierung jetzt, die auch nicht Halt macht im Bereich Rekrutierung. Aus meiner Sicht hat sich dieser Trend durch Covid-19 beschleunigt. Das kann man daran festmachen, dass natürlich viele Unternehmen auf Führungskräfte nicht zugreifen konnten, auf Führungskräfte, die aufgrund der Pandemie nicht nach China zurückkehren konnten. Man muss nochmal verstehen oder zurückblicken, das ist ja damals aufgekommen während des chinesischen Neujahrs, wo viele Ausländer dann auch diese zwei Wochen nutzen, um dann in ihr Heimatland zurückzukehren. Mhm. Und in dem Fall hat die Regierung dann im März die Schotten dicht gemacht. Das heißt, einige Führungskräfte sind gar nicht zurückgekommen oder konnten nicht zurückkommen. Das heißt, dass das letztendlich auch zu einer gewissen Einschränkung in der Handlungsfähigkeit von Firmen geführt. Das heißt, das hat dann jetzt auch das Bewusstsein noch einmal mehr geschärft, dass man hier doch verstärkt auf lokale Kräfte setzen möchte, um auch davor gefeit zu sein, falls sich in Zukunft wieder so eine solche Situation ergibt. Also das hat, wie gesagt, zu einer Beschleunigung dieser Lokalisierung geführt. Hinzu kommt, was auch eine doch bedeutende Auswirkung haben wird, vor allen Dingen auf den Einsatz von Ausländern, ist das Inkrafttreten des neuen Einkommensteuergesetzes, das für 2022 ansteht. Da geht es darum, dass die Gleichstellung der Ausländer und chinesischen Mitarbeiter, was die Einkommensteuer anbetrifft. Viele wissen ja, dass man als Ausländer hier noch gewisse Privilegien genießt, zum Beispiel diverse Allowances beziehen kann, steuerfrei beziehen kann. Das wird sich ab 2022 ändern. Das heißt, diesen Betrag, den man jetzt noch als steuerfreie Allowance bekommt, wird auf das Gehalt draufgeschlagen und entsprechend müssen dann Steuern abgeführt werden.
Das heißt, für die Zuhörer unter uns, die keine China-Erfahrung haben, das heißt, wenn man die Mitarbeiter Geld mit unterstützt für Miete, für internationale Schule. Auf diesen Betrag hinaus nochmal die Einkommenssteuer draufschlagen muss, das Unternehmen dann tragen. Das ist dann eine größere Belastung für das Unternehmen dann, ne?
Oder für den Mitarbeiter natürlich. Das sind ungefähr 30%, die man dann weniger verdienen würde, weil das von der Einkommensteuer oder als Einkommensteuer einbehalten wird. Also es sind doch sehr signifikante Einschnitte, ne? Das ist deswegen also hier noch einmal vielleicht als Trend zu nennen, die Lokalisierung des Personals. Ein weiterer Trend ist natürlich auch durch die Pandemie ausgelöst, der Trend zu Videointerviews. Dass gerade auch bei uns, wir haben letztes Jahr, dies inklusive jetzt noch, eigentlich kaum persönliche Interviews, wo wir Mandanten und Kandidaten an einem Tisch sitzen haben. Das ist eigentlich der Normalfall bei uns. Das heißt, wir müssen hier auf Zooms, auf Teams umsteigen, was sehr, sehr praktisch ist natürlich. Auf der anderen Seite fehlt der persönliche Kontakt, beziehungsweise die Beobachtung ist sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, man sieht den Kandidaten letztendlich nur das Gesicht oder den Oberkörper, aber nicht wirklich was darunter passiert, wie er sich bewegt, wie er sich verhält. Also da, das hat vielleicht auch nochmal eine neue Bedeutung unserer Rolle gegeben als Berater, dass wir letztendlich auch schon gewissermaßen als Auge unseres Mandanten fungieren, dass wir da auch unsere Beobachtungen mit unseren Mandanten teilen können. Wäre vielleicht der zweite Grund. Zweiter Trend, sorry. Und ein dritter Trend sehe ich da, und das ist vergleichbar mit 2008 während der Finanzkrise. Da hatten wir eigentlich das erste Mal und das einzige Mal, jetzt das zweite Mal, wo ich Kandidaten bei mir sitzen hatte, die gesagt haben: Hauptsache stabiler Job, Hauptsache eine gewisse Sicherheit, Arbeitssicherheit. Da bin ich auch bereit, auf eine Gehaltserhöhung zu verzichten. Das war in den Jahren dazwischen eigentlich immer nie so gewesen. Das heißt, man geht immer von einer bedeutenden Gehaltserhöhung aus, wenn man den Job wechselt. Das heißt, der Trend ist ganz einfach, die Erwartungshaltung des Kandidaten hat sich dahingehend auch ein bisschen angepasst, dass jetzt die Arbeitssicherheit, die Stabilität eines Unternehmens wichtiger geworden ist.
Ja, danke für deine Info, Xiao. Die drei Trends habe ich verstanden. Das sind die Besetzung durch lokale Kandidaten und die Interviews jetzt auch über Videokonferenz und zusätzlich die Suche nach Sicherheit. Und was ergeben sich konkret Chancen für die Mittelstandskunden von dir in dem Personalmarkt?
Wenn wir gerade von kleinen mittelständischen Unternehmen sprechen, dann müssen wir natürlich erstmal vor Augen halten, dass man gewissen Nachteilen unterliegt, verglichen zu den größeren Konzernen. Man hat weniger Ressourcen, man hat weniger diese Ausstrahlungskraft beziehungsweise die Anziehungskraft, die halt die berühmten Konzerne auf gerade junge Leute haben. Da habe ich auch leider meine Erfahrungen machen müssen, dass ich selber in den vergangenen Jahren Mitarbeiter verloren habe an Apple, an Siemens, die natürlich vom Klang her einen ganz anderen Namen haben als wir als JP Contagi. Das heißt, dessen muss man sich bewusst sein, dass man hier weniger Ressourcen, weniger Möglichkeiten, dann nicht diese Ausstrahlungskraft hat. Das heißt im Umkehrschluss letztendlich, dass die Firmen, gerade kleine mittelständische Unternehmen, darauf achten sollten, ihren Unternehmen oder das Image ihres Unternehmens positiv zu gestalten. Wir reden hier über Employer Branding oder nennen wir es Unternehmensmarketing. Dazu gehört es, dass man sichtbar ist, dass man möglichst schon früh für die Zielgruppe auch ein Begriff ist. Das heißt beispielsweise, dass man über Kooperation mit Universitäten sich bei den Studenten schon mal einen Namen macht. Ja, man hat in China, nicht nur in China weltweit, aber gerade in China natürlich auch viele Möglichkeiten, über soziale Medien Kampagnen zu steuern, die noch nicht mal große finanzielle Mittel benötigen. Also dahingehend sollte das Unternehmen sicherlich auf dieses Unternehmensmarketing achten. Die Chancen sehe ich in erster Linie darin, dass ich hätte die Situation dargestellt, dass durch Covid natürlich viele Firmen, gerade Konzerne, globalen Einstellungsstopp ausgerufen haben. Das heißt, die Chance besteht jetzt natürlich, an Talente ranzukommen, die in normalen Zeiten nicht so einfach zu gewinnen wären. Also dahingehend ist es definitiv eine Chance, hier an gute Leute zu kommen, setzt aber noch einmal voraus, dass man auch entsprechend ein positives Firmenimage promotet und ja, sich letztendlich auch gegen andere Firmen durchsetzt. Man kann sich das förmlich vorstellen mit einem Teich, einem Karpfenteich mit vielen, vielen Anglern, die ihre Angel auswerfen und hoffen, mit dem Köder natürlich den größten Karpfen oder überhaupt einen Karpfen an Land zu ziehen. Das heißt hier, dass man hier entsprechend einen guten Köder ansetzen sollte.
Du hast ja vorhin über diesen Trend gesprochen, Besetzung, Top-Management, Positionen durch lokale Kandidaten. Es gibt ja noch diese Mythos Doppelspitze-Besetzung in der Top-Management-Level, zwei Geschäftsführer und so weiter. Ne? Was hältst du persönlich davon, eine Doppelspitze zu kreieren in China für die chinesische Niederlassung, ein deutscher Geschäftsführer und ein chinesischer Geschäftsführer? Und welche Erfahrung oder welche Beobachtung hattest du bis jetzt gemacht?
Also ich beziehe mich da nur auf meine Erfahrung und die sagt mir, dass ich davon nicht viel halte, weil meine Erfahrung ergeben sich in so einem Szenario häufig Situationen, wo nicht klar ist, wer da eine Entscheidung trifft, beziehungsweise dass sich die Doppelspitze eher bekämpft, als dass sie konstruktiv zusammenarbeitet. Und das nutzen dann teilweise auch die Mitarbeiter aus, dass man sich in gewissen Sachen an die eine Führungskraft wendet und im anderen Fall an die andere und sich die auch gegenseitig ausspielt. Das heißt, im Normalfall rate ich eher davon ab. Man muss das Ganze natürlich als Einzelfall immer betrachten, aber grundsätzlich bin ich kein Freund von dieser Doppelspitze.
Ja, vielen Dank für deine klaren Wörter. Und ich glaube, ich würde so spontan auch dir zustimmen. In China ist vielleicht ein anderer Kontext als in Deutschland, wo die Doppelspitze doch sehr gut funktionieren kann. Ich würde jetzt dann langsam auf unseren letzten Abschnitt des Gesprächs kommen. Und du hast eine spannende Aufgabe, du hast dein eigenes Unternehmen. Wie ist jetzt dein Zukunftsplan? Planst du überhaupt noch mal nach Deutschland zurückzugehen beruflich?
Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, in der Selbstständigkeit fällt die konkrete Zukunftsplanung immer schwer, weil man gerade in China durch das dynamische Umfeld man sich stetig mit Veränderungen auseinandersetzen muss. Also dahingehend fällt es mir schwer, eine Planung aufzusetzen. Ich sage mal, privat würde ich mir wünschen, dass ich mein Leben besser balancieren kann, sprich die Life Balance. Ich bin da doch sehr, sehr stark eingespannt im Beruf, was mir aber nichts ausmacht, weil ich diesen Beruf sehr, sehr gerne ausübe. Beruflich gesehen, ja, Zukunft plane ich definitiv weiter in Asien zu bleiben, beziehungsweise beruflich werde ich definitiv in Asien bleiben, weil meine Firma jetzt hier in China ist. Und letztendlich habe ich Spaß und ich denke, die beste Zeit habe ich noch vor mir, weil als Personalberater lebt man von der Erfahrung. Und das ist wie beim Wein, je älter, desto besser. Dahingehend sehe ich meine berufliche Zukunft sehr stark noch in Asien. Wo ich dann letztendlich meinen Lebensmittelpunkt habe, ist eine andere Frage, weil idealerweise plane ich natürlich, von einem Ort zum anderen zu hüpfen zu können. Aber gut, das steht in den Sternen geschrieben. Dahingehend gibt es keine konkrete Zukunftsplanung.
Ich danke dir für deine Offenheit und ich glaube auch, ich kann in deine Situation versetzen. Das ist sehr schwer. Je erfolgreicher man ist in China, umso schwieriger ist auch das zu verlassen. Und aber ich denke, ich drücke dir die Daumen. Ich denke, du wirst noch erfolgreicher gestalten. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Bevor wir aber auseinandergehen, ich habe noch ein paar persönliche Fragen, falls du noch ein paar Minuten hast.
Gerne.
Bist du jemand, der ordentlich planst und dann mit 7 Uhr abends dann auch deine Arbeit hinter dich lässt oder nimmst du Arbeit mit nach Hause?
Ich nehme nicht nur Arbeit mit nach Hause, ich nehme Arbeit mit in den Schlaf. Das okay. Heißt, wir sind ja, das ist eine Projektarbeit und dahingehend gibt es keinen Anfang. Es gibt immer einen Anfang, aber kein Ende, zumal ein Projekt endet und es gibt da parallel laufen aber andere Projekte. Das heißt, dahingehend bin ich letztendlich permanent unter Strom.
Okay. Hast du mehr Kunden, die Deutsche sind, oder hast du mehr Kunden, die jetzt mittlerweile auch Chinesen sind?
Ja, wir haben ja angefangen, bis 2018 haben wir ausschließlich deutschsprachige Mandanten beraten. Seit 2018 haben wir unser Office in Deutschland, wo wir vorwiegend chinesische Firmen bei der Besetzung von Schlüsselpositionen beraten. Also dahingehend ist natürlich das Verhältnis immer noch sehr stark deutschsprachig lastig, aber die Chinesen holen auf, wollen wir so sagen.
Okay, wenn du jetzt mit einem Kunden sprichst, siehst du in ihm eher als ein wirklich Kunde oder gegebenenfalls auch als Kandidat?
Das ist eine gefährliche Frage, weil letztendlich werben wir nicht von unseren Kunden ab. Das heißt, es kann nur Kunde sein oder Kandidat. Dahingehend ganz klar sehen wir ihn als Mandanten, als jemanden, den wir auch als Partner unterstützen wollen.
Ja. Ich frage deswegen, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe nicht als Headhunter gearbeitet. Bin echt interessiert, wie du denkst.
Umgekehrt, Schade, umgekehrt kann ich natürlich auch sagen, wenn Sie kein Kunde von uns sind, sind Sie natürlich für uns eine Quelle, wo wir auch Kandidaten abwerben.
Das
Kann man
stimmt.
auch so nennen.
Das stimmt, das stimmt. Du bist ja natürlich auch viel unterwegs, als sag mal, Deutsche mit chinesischer Herkunft. Wenn du im Hotel bist, nimmst du morgens dann lieber das chinesische Frühstück oder das internationale?
Morgens, ja, Hauptsache es schmeckt, muss ich so sagen. Was sehr deutsch bei mir ist, dass ich unbedingt Brot haben muss. Also ich bin einer, der, mein Vater hat mich früher mal als Myanmar Erze bezeichnet, also
Okay.
sprich einer, der von Brot allein leben könnte. Aber ich esse auch gerne mal eine Nudelsuppe also sehr, sehr gemischt.
Ja,
Es muss
und
halt schmecken.
du bist ja in Shanghai, ne? Hast du ein eigenes Auto oder fährst du mehr mit der U-Bahn oder mit Didi?
Ich fahre vorwiegend Didi, aber ich bin auch leidenschaftlicher Scooterfahrer. Auto fahre ich hier nicht, weil ich mir nicht zutraue, hier zu fahren, sondern weil ich nicht einschätzen kann, wie der Kollege vor mir bzw. hinter mir reagiert. Also dahingehend möchte ich mich diesem Stress nicht aussetzen. Das heißt, ich bin, wie gesagt, leidenschaftlicher Scooterfahrer, fahre damit zur Arbeit. Ansonsten, wenn die Distanz ein bisschen weiter ist, dann nehme ich in der Regel Didi.
Ja, Autofahren ist tatsächlich ganz anders in China als in Deutschland. Vermisst du was aus Deutschland?
Natürlich vermisse ich gewisse Sachen in Deutschland, aber ich freue mich immer, nach Deutschland zu kommen. Aber spätestens nach einer Woche wird mir dann doch wieder bewusst, dass ich ein dynamisches Umfeld brauche. Das heißt, dann zieht es mich auch wieder ganz schnell zurück nach China. Aber ansonsten, klar, wenn ich in Deutschland bin, dann kaufe ich natürlich auch sehr, sehr viel ein, sehr gerne für zum Beispiel in Drogeriemärkten und treffe mich auch gerne mit Freunden, wenn die Zeit da ist. Das heißt, Familie und Freunde sind letztendlich das, was man natürlich immer vermisst.
Ich bedanke mich. Meine letzte Frage ist, hast du vielleicht noch einen Kandidaten als Interviewpartner für China Hotpot?
Habe ich sicherlich, ich möchte jetzt aber hier niemanden auf die Füße treten, dass ich ihn jetzt nicht nenne. Deswegen würde ich das gleich vielleicht unter vier Ohren dir mitteilen.
Das ist natürlich verständlich. Ich schätze das sehr und ich bedanke mich schon mal für deine Idee und ich wünsche dir einen schönen Abend. Du hast deinen Feierabend mehr als verdient.
Vielen Dank, Shalom. Ich stoße auch auf dich an.
Also, bis dann. Tschüss.
Danke, tschüss.